Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Und mit diesem Mann.
Hi, my name is Dimi and I'm a third generation Soviet Russian.
Dimitri Schad ist zu Gast und sein alter Ego.
My name is not Dimitri Schad. My name is Dieter Schmidt.
Wie aus Dimitri Schad, dem Maxim Gorki-Schauspieler Dieter Schmidt wurde, das klären wir gleich. Er gehörte zu den ersten, die am von Sherman Langhoff und Jens Hilje geleiteten postmigrantischen Maxim-Gorki-Theater auf der Bühne standen. 6 Jahre ist das her. In dieser Zeit wurde Dimitri Schad zu einem der prägendsten Schauspieler des Gorki. Unvergesslich sind viele seiner Monologe in den unterschiedlichsten Stücken. Jetzt gönnt sich Dimitri Schad eine Pause vom Ensemble-Dasein. Darüber und über einen drastischen Monolog in einer der letzten Arbeiten dort sprach ich mit ihm vor der Sendung. Da war er zu Gast bei mir im Studio.
Schönen guten Tag. Hallo.
Dimitri Schad, Sie gehören ab dieser Spielzeit nicht mehr zum festen Ensemble des Hauses. Warum? Waren 6 Jahre genug?
Ich bin jetzt insgesamt 10 Jahre fest im Engagement gewesen, habe 40 Produktionen gemacht, hatte durchgehend über 100 Spielabende pro Spielzeit. Und da habe ich mich ein bisschen an den Rand der Erschöpfung gespielt und habe auch irgendwann festgestellt, dass die erzählerische Form, die wir so am Gorki gefunden haben und die ich versucht habe, so von Produktion zu Produktion weiterzupeitschen und weiterzuentwickeln, die habe ich gut zu Ende dekliniert für mich. Also so, dass ich sagen kann, jetzt kann ich mir eine kleine Pause gönnen und mache so ein bisschen ein Theater-Sabbatical.
Theater-Sabbatical heißt aber, wir sehen Sie weiter auf der Bühne als freien
Ich werde weiterhin alle Produktionen spielen, die ich geprobt habe, aber vorerst mal noch nichts Neues proben, sondern mich ein bisschen berieseln lassen, inspirieren lassen, weil ich auch tatsächlich sehr neugierig bin und festgestellt habe, dass viel von dem, was ich als Theaterfundus im Kopf habe, aus der Zeit kommt, wo ich studiert habe, wo ich viel Theater gucken konnte. Und dass ich neugierig bin auf neue Impulse, die es irgendwo gibt, die ich sehen möchte und die ich tatsächlich bei diesen 100 Spielterminen, und das heißt, wenn man die Probentermine noch mit dazu berechnet, ich dann einfach pro Jahr vielleicht 10 Mal im Theater war, und das ist dann einfach zu wenig.
Das heißt, Sie gehen jetzt mehr ins Theater, wir verlieren Sie nicht gleich an den Film?
Nein. Gut, nein, auf gar keinen Fall. Ich wünschte, ich könnte vom Theater ablassen, aber ich kann es nicht. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich spiele unglaublich gerne Vorstellungen, weil es das unvorstellbar schönste Gefühl ist. Und ich merke jetzt, seit Mai wird ja im Gorki saniert das Haus, und ich werde fast wahnsinnig, weil ich keine Vorstellung gespielt habe und noch nie so lange nicht auf einer Bühne stand. Und ich kriege Entzugserscheinungen wie ein Heroin-Junkie.
Das ist aber schön zu hören, dass es sowas
ja
gibt. Als Sie am Gorki begannen vor 6 Jahren, da war das ja was total Neues. Da gab es dieses junge Ensemble plötzlich mit so unterschiedlichen Gesichtern, wie man sie sonst auf deutschen Bühnen ja eben nicht sieht. Das waren so Gesichter, die auch von verschiedenen kulturellen Einflüssen erzählten. Würden Sie sagen, dass sich in diesen 6 Jahren, die Sie jetzt am Gorki sind, mal abgesehen davon, dass Sie sagen, Sie haben da bestimmte Spielweisen vorangetrieben, dass auch dieses Ensemble und dieses Theater, dieses Haus, dass das in die Gesellschaft herausgespiegelt hat? Hat sich was verändert seitdem?
Ich habe das Gefühl, dass an vielen Theatern das, was ich sehe, ist, dass man ein bisschen die Oberfläche anfängt zu kopieren. Also, dass man sich ganz, ganz böse gesagt den Quotentürken oder den Quotenschwarzen im Ensemble leistet, aber es eigentlich nicht so meint, sondern der Anstrich ist. Genauso wie es dann ja eine Zeit lang sehr in war, Produktionen mit Geflüchteten zu machen, die nicht dazu dienten, dass diese Menschen tatsächlich eine Stimme bekommen, dass dort Biografien, Erfahrungen und einfach also sehr menschliche Dinge geteilt werden, sondern die man ausgequetscht hat und als Konzeptionsmaterial missbraucht hat. Und deswegen kann ich das ganz schwer sagen, was davon tatsächlich also so von unserer Arbeit abgestrahlt hat. Und trotzdem ist es sehr schön zu wissen, dass wir Mainstream-tauglich geworden sind. Das, was wir gedacht haben eigentlich, wo wir angefangen haben, dass das Randbiografien, Randgeschichten sein werden. Und man auf einmal dann diese Abende 70, 80, 90 Mal vor ausverkauftem Haus spielen kann, ist ein unglaublich tolles Gefühl. Zu wissen, dass wir uns Themen vorgenommen haben und biografische Felder vorgenommen haben, die an allen anderen Theatern vielleicht irgendwie auf der Studiobühne eine Sichtbarkeit hätten. Und wir das auf die große Bühne gepackt haben und das Leute gesehen haben. Also allein das ist, glaube ich, schon etwas, worauf wir extrem, extrem stolz sein können.
Interessant ist aber auch, dass das Gorki ja sich, wie auch vielleicht kaum ein anderes Theater, mit sich selber beschäftigt hat, immer wieder mit der Strategie, Identitäten zu hinterfragen. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass Yael Roon zum Beispiel und Oliver Frilitsch diesen Schwerpunkt des Gorki auf Queerness, auf Diversität selber zum Anlass genommen haben, um Stücke drüber zu machen und sich damit auch auf eine ironische Weise auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich, dass Oliver Frilitsch in einer Inszenierung gefragt hat, ob das Haus nicht auf ähnliche oder andere Weise ebenso identitäre Politik macht wie die AfD. Sie haben ja selber in verschiedenen Stücken sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wie wurde das denn über die Jahre diskutiert im Haus?
Also diese Selbstbespiegelung, das war ja von Anfang an das Programm von Jens Hilje und Shermin Langhoff, zu sagen, wir geben die Deutungshoheit nicht mehr an die Mehrheitsgesellschaft ab, die über uns spricht, sondern wir nehmen das Heft selbst in die Hand und wir sprechen über uns. Und natürlich führt diese Art von Politik und von Denken zu zwangsläufigen Selbstwidersprüchen. Zum Teil führen natürlich diese Selbstwidersprüche, diese inneren, führen zu großen Konflikten, zwangsläufig. Und die muss man dann auch gemeinsam aushalten oder austragen.
Also ein solcher Konflikt könnte ja sein, dass der Schauspieler Dimitri Schad, Sie sind mit 8 Jahren, glaube ich, aus Kasachstan, ursprünglich vor vielen Jahren dann auch mal Sowjetrepublik gewesen, nach Deutschland gekommen, haben hier dann vom Fernseher Deutsch gelernt, so habe ich es gelesen, dass Sie in einem Stück von Yael Roon, Third Generation, Next Generation, also eine Wiederauflage eines Stücks über den Nahostkonflikt, jetzt am Gorki, dass Sie dort plötzlich einen Monolog haben, in dem Sie darauf hinweisen, dass, oder vielleicht können wir das ja einfach mal hören, wie das klingt.
My country lost 30 to 40 million people in World War II. And the reason that number is so unclear, because apparently nobody gives a flying fuck about Russian lives. 30 to 40 million people to free Auschwitz, to get rid of the Nazi regime. And you don't see a play about that here. You don't.
Das sagt also Dimitri Schad, der Schauspieler, auf der Bühne in der Yael Roon-Inszenierung. Und es folgt dann noch ein sehr, sehr langer Monolog, in dem dann sie, also die Figur Dimitri Schad, und da fängt es jetzt an, schwierig zu werden, weil es ist ja ihr Name und sie haben diese Biografie, in dem dann darüber sich beschwert wird, warum dieses Thema so wenig auf deutschen Bühnen vorkommt, warum wir so wenig darüber reden, was mit russischen Opfern war, während immer wieder der Nahostkonflikt auf der Bühne verhandelt wird. Und das kippt dann um, weil aus der Figur Dimitri Schad wird dann der Deutsche Dieter Schmidt.
Ja.
Und wir können da auch noch mal kurz hören, wie es zu dieser Wandlung kommt.
Ja. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Als ich ans Gorki kam, habe ich gedacht, das könnte eine richtig, richtig tolle Karrierechance für mich sein. Aber ich hatte keine Chance reinzukommen, weil deutsch und straight sein war damals nicht wirklich in. Jeder war deutsch und straight. Und zu behaupten, ich sei schwul, war undenkbar für mich. Und ich dachte, zu behaupten, ich sei Russe, würde mir einen großen Vorsprung geben. Aber es war ein riesiger Fehler. This whole Dimitri Schad idea was a total failure. It took me nowhere and fuck it, I might just as well come clean. So.
Ja, und dann geht's weiter als...
Dieter Schmidt sagt, wie es ist.
Dieter Schmidt.
Dieter Schmidt hat Mut zur Wahrheit. Die Multikulti-Möse Dimitri Schad ist tot. Ich habe ihn erfunden, weil ich dachte, ich müsste mich dem Zeitgeist der Internationalität unterwerfen, um im Kulturbetrieb voranzukommen. Und ich reagiere. Ich habe hier gekündigt. Dieter Schmidt hat genau wie Sie alle die Schnauze voll von amateurhaftem, autofiktionalem Dokutheater über die importierten Konflikte anderer Menschen. Wir haben auch eigene Probleme.
Also ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, das haben Sie wahrscheinlich gleich gemerkt.
Das habe ich.
Also der Monolog ist viel länger und ich habe mich gefragt, es heißt ja immer, Dimitri Schad schreibt seine Monologe selber.
Ja.
Der ist komplett von Ihnen geschrieben?
Ja.
Und wie kam es dazu? Also gab es da tatsächlich, also jetzt muss man mal aufpassen, wo man jetzt die Figur mischt mit der Person, aber gab es da tatsächlich irgendwie das Gefühl, unsere Geschichte hier, die Geschichte der russischen Menschen ist komplett unterbelichtet oder ist das alles eine große Ironie und eine Zuspitzung?
Also, der Weg zu diesem Monolog ist ein etwas längerer und tatsächlich habe ich sehr, sehr, sehr lange daran rumgebastelt, bis er die Form bekommen hat, die er jetzt hat. Als wir angefangen haben, diese Neuauflage von Third Generation zu machen, ging es natürlich darum zu sagen, was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert. Und gleichzeitig ist natürlich von meiner Biografie und von dem, wie viel Opfer meine Familie hatte, Zweiten Weltkrieg, war natürlich ein Bedürfnis, auch darüber zu sprechen. Und da haben wir gedacht, gut, dann machen wir sozusagen etwas Zweiteiliges daraus. Nämlich einmal zu sagen, tatsächlich die Perspektive auf etwas anderes zu richten. Denn in der Auseinandersetzung am Gorki haben wir auch viel natürlich über die deutsche Erinnerungskultur gesprochen. Und das Problem an deutscher Erinnerungskultur ist, dass sie sehr, sehr, sehr manipulativ ist. Das heißt also, man hat sich nicht mit der Kontinuität auseinandergesetzt, wie rassistisches, wie antisemitisches, wie antislawistisches Denken in der deutschen Bevölkerung weiterhin vorhanden geblieben ist. Und daraus ist der Wunsch entstanden zu sagen, nein, dann packen wir mal eine andere Perspektive aufs Tablett. Nämlich diese, die postsowjetische Perspektive. So, damit hat es angefangen. Und dann war sozusagen der Gedanke weiter da, gut, wie können wir damit weitermachen und ob man das verbinden kann mit diesem aufkeimenden Neurechten. Und das, was ich das Gespenstischste finde und was sozusagen das Erbe ist von dieser Politik, wie man Erinnerungskultur gestaltet, ja, und wie man dann so ein Gedächtnistheater, wie es Max Czollek nennt, veranstaltet, ist nämlich, dass es eine neue Gruppierung gibt, nämlich die Leute, die sagen, Gott sei Dank, endlich hat man mir diesen Rucksack weggenommen, endlich darf ich wieder stolz sein auf dieses Land. Ich befreie mich von dem Maulkorb, den mir die furchtbare linksversiffte Gesellschaft aufgelegt hat. Was fundamental nicht stimmt. Der nationalistische Deutsche, der aber ein verstecktes Dasein geführt hat. Und dann haben wir irgendwie diesen Gedanken entwickelt, dass es ein Coming-in in die Gesellschaft gibt. Dass wir das, was wir mit meinem Monolog gemacht haben bei The Situation, wo also rauskommt, dass der Deutschkursleiter Stefan eigentlich ein Russe ist, Sergej, dass wir das hier persiflieren und umgekehrt rum machen. Dass also der sowjetischstämmige Schauspieler Dmitri Schad eigentlich der Deutsche ist, der Musterdeutsche ist, der jetzt endlich wieder sein Coming-out oder sein Coming-in in die deutsche Gesellschaft haben kann. Jetzt, wo er sagt, das ganze Multikulti-Gedöns, was mal eine Zeit lang in war, spätestens bis dann tatsächlich Menschen in großer Zahl gekommen sind und man und Frau Merkel die Grenzen geöffnet hat und man jetzt also sagt, man ist ja permanent bedroht und man führt ja eigentlich nahezu einen Todeskampf und dass der ganze Hass, den man auf wahnsinnig viele Menschen hat, die in dieses Land kommen, eigentlich getarnt wird als ein Verteidigungskrieg, als etwas, dass man wirklich sagt, also unser Deutschtum ist ja nahezu bedroht. Also wir haben einen existenziellen, schicksalshaften Auftrag, den wir jetzt erfüllen. Und daraus wurde dann sozusagen dieser Gedanke geboren. Und was dann noch passiert ist, ich habe versucht, bei dem Teil von Dieter Schmidt das tatsächlich zu benutzen, und zwar die Rhetorik der AfD, die daraus besteht, etwas zu nehmen, wo man als normaldenkender Mensch zustimmt. Und tatsächlich ist es ja auch so, also dass es psychologisch bewiesen ist, dass wenn man jemandem bei einer oder zwei oder drei Sachen zustimmt, man ihr noch mit höherer Wahrscheinlichkeit auch bei der vierten zustimmt. Dass man genau an diese Dinge appelliert und sagt, ich bin froh, dass ich in diesem Theaterraum davon ausgehen kann, dass niemand bewaffnet ist. Ich fühle mich in diesem Theaterraum sicher. Und natürlich spricht das unsere tiefsten Instinkte an, nämlich nach Sicherheit zu sagen, stimmt, ich natürlich auch, Gott sei Dank bin ich nicht in Afghanistan. Dass man sagt, gut, und wenn jetzt hier 10 Leute aus Afghanistan wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ja größer, dass es Gefahr gibt und so weiter und so fort. Und auf einmal macht man dann weiter und versucht, dieses Argument so lange weiterzutreiben, bis hin zu etwas, und damit hört es dann auf, weil wir dann gedacht haben, gut, wie kann man das dann in die höchste Potenz bringen, zu sagen, dann spricht man von Deutschland, Deutschland über alles auf der Bühne.
Das Interessante ist ja, dass Sie enden ja dann mit dem Satz, ich weiß, dass viele hier im Raum so denken wie ich, ich bin halt der Einzige, der das hier ausspricht, aber ich bin mir sicher, viele von Ihnen sehen das genauso.
Ja.
Spüren Sie das Publikum, wenn Sie diesen Monolog halten?
Absolut. Das ist der Kernpunkt davon. Also das, was formal bei dem Abend ja gemacht wird, ist, dass das Saallicht immer an ist. Das heißt, ich sehe wirklich jeden Zuschauer. Das ist eine ungeheure Freude zu gucken, wie lange manche Menschen nicken oder ab welchem Zeitpunkt andere erst anfangen zu nicken. Es ist ein sehr, sehr, sehr verstörendes Gefühl, wenn ein, zwei Leute am Ende und nach diesen Sätzen anfangen zu applaudieren, weil dort dann wirklich so ein Moment entsteht von einer Ratlosigkeit, dass man nicht genau sagen kann, ob die Leute dem Inhalt zu applaudieren oder meiner sensationellen Performance, die ich dort abliefere.
Letzteres.
Wahrscheinlich Letzteres, nein. Aber dort zu gucken und zu sagen, da ist etwas, das befindet sich in einer Grauzone. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig reizvoll. Zumindest das, wenn Zuschauer mit mir ins Gespräch treten und das, was sie beschreiben, zu sagen, dass man sich ab einem bestimmten Zeitpunkt schmutzig fühlt, weil man überhaupt diesem Diskurs so lange gefolgt ist. Und das finde ich ein schönes Gefühl, wenn das ein Theaterabend leisten kann.
Dann wünsche ich für das Theater-Sabbatical, was ja eigentlich auch nur so ein halbes ist, also vielleicht eher so ein festes Ensemble-Sabbatical, wünsche ich anregende Inspiration für die weitere Theaterarbeit und danke, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.
Tja, und für alle Fans, Dimitri Schad bleibt im Gorki-Theater natürlich als freier Schauspieler erhalten. In dieser Spielzeit ist er noch in 8 Produktionen zu sehen.
Seitensprung.
Christopher Nix ist ein Intendant, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält und Konflikten nicht aus dem Weg geht. Nach 14 Jahren endet mit der kommenden Spielzeit nun seine Zeit am Theater Konstanz und zwar im Streit. Im Verlag Theater der Zeit ist jetzt ein Buch erschienen, das sich der Ära Nix, aber auch grundsätzlich der Geschichte des Theaters widmet. André Mumot hat Theater statt Politik von Konstanz in die Welt für uns gelesen.
Das Theater ist ein philosophischer Ort, schreibt noch Intendant Christoph Nix. Ein spielerischer Ort, jenseits von Kirche und Rathaus, gegen den Zeitgeist. Der Hauptfeind ist dabei schon klar benannt, das Rathaus. Dass es Konflikte gibt zwischen Stadttheatern und der Lokalpolitik, ist keine Seltenheit. In Konstanz aber herrscht in dieser Hinsicht offene Eskalation. Auch das wird zum Thema in dem jetzt erschienenen Theater der Zeitband Theater statt Politik, der nicht nur auf eine jahrhundertealte Konstanzer Bühnengeschichte zurückblickt, sondern auch auf die erbitterten Machtkämpfe der vergangenen Jahre. Seit 2006 ist Christoph Nix Intendant. Er hat darum gekämpft, seine Amtszeit um ein weiteres Jahr zu verlängern. Doch nun ist klar, 2020 ist Schluss. Grund genug für Nix, in einem erbitterten Essay abzurechnen mit den Entscheidern aus dem Rathaus. Von einem Demokratiedefizit schreibt er und wettert über die Bürgermeister. Sie seien, Zitat, institutionalisierte Autokraten und verletzen das Prinzip der Gewaltenteilung jeden Tag. Zitat Ende. All das böse Blut hat sich über Jahre aufgestaut. Der entscheidende Auslöser für das endgültige Zerwürfnis ist aber ein Skandal gewesen, der Anfang 2018 auch in der internationalen Presse für Aufsehen gesorgt hat. Serdar Somuncu inszenierte George Taboris Mein Kampf und ließ die Zuschauer entscheiden, ob sie lieber eine Hakenkreuzbinde tragen und sich den Eintritt sparen oder mit einem ans Revers gesteckten Davidstern den vollen Preis zahlen wollten. Premiere am 20. April, Hitlers Geburtstag. Zu viel Provokation für die Stadt und letztlich der Anfang vom Ende der Ära Nix. Es ist ein hochinteressanter Fall, der viel aussagt über das diffizile Verhältnis von kleineren Städten und ihren Theatern. Aber wenn man mal von Nix wortreichem Zornes-Essay absieht, findet man in der neuen Veröffentlichung leider nur wenig, was den Konstanzer Streitfall ins Allgemeinere ausweitet. Das Buch ist eben doch vor allem eine bildreiche Würdigung der Intendanz, nicht zuletzt der beeindruckenden Internationalisierung des Hauses, das unter anderem regelmäßig mit dem ostafrikanischen Burundi, mit Kanada oder dem Irak zusammenarbeitet. Der Historiker David Bruder blickt zudem in mehreren Kapiteln zurück auf die Geschichte der ältesten dauerhaft bespielten Bühne Europas und verfolgt die Konfliktlinien zwischen Machthabern und Künstlern anekdotenreich bis ins Jahr 1610 zurück. Sicher können Theaterbesucher aus Städten mit Bühnen ähnlicher Größe bei alledem einiges wiedererkennen, letztlich bleibt das Buch aber eben doch zu sehr im Lokalen verhaftet. Theater statt Politik ist vor allem ein bunt ausgestattetes Erinnerungsbuch für die Konstanzer selbst. Eine Wertschätzung von Spielplänen, der Arbeit des jungen Theaters und eine Erinnerung nicht zuletzt an ihren künstlerisch erfolgreichen, wutschnaubenden Intendanten Nix, der noch einmal laut und deutlich ausholt. Zitat: Solange entpolitisierte Politiker über die Finanzmittel oder das Personal entscheiden, wird das Theater als Institution zunehmend unpolitischer werden. Seine Hoffnung? Das Subjekt, das sich wieder und wieder auf den Weg macht, die Dinge nicht zu lassen, wie sie sind. Ein gedruckter Abschied als Kampfansage.
André Mumot über Theater statt Politik von Konstanz in die Welt. Herausgegeben von David Bruder, Veronika Fischer, Daniel Grünauer und Christoph Nix. Erschienen beim Verlag Theater der Zeit. Der Band kostet 25 Euro.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Knut Weber, Intendant des Stadttheater Ingolstadt. Er erinnert sich an die Folgen eines Abendessens für die Kunst.
Also meine geniale Stelle ist das Gastspiel eines befreundeten Theaters aus Mailand, das Teatro Lezzole in Wilhelmshaven. Und das gesamte Ensemble hatte sich am Abend vorher beim Essen den Magen verdorben. Und als sie auf der Bühne standen, musste jeder abwechselnd ganz schnell nach hinten auf die Toilette rennen, während die anderen Kollegen auf der Bühne weitergespielt haben und improvisiert haben. Das Ganze dauerte ungefähr 45 Minuten. Es war echt aufregend. Ich habe ihn nur gewundert, dass das Stück einen ganz anderen Verlauf kriegt.
Knut Weber über ein Gastspiel unter erschwerten Bedingungen. Und diese Meldung erreicht uns während der Sendung. Der Schauspieler Dominik Horwitz liegt nach einem Motorradunfall im Krankenhaus. Horwitz, der im Deutschen Nationaltheater Weimar den Wallenstein spielte, der mit Jacques Brel-Abenden erfolgreich unterwegs ist und auch in zahlreichen Filmen, wie zum Beispiel im Tatort, zu sehen war. Er wurde beim Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt. Wir wünschen an dieser Stelle schnelle und vollständige Genesung. Hier geht's weiter mit dem Filmmagazin Vollbild, unter anderem mit einer jungen Filmemacherin, die sich wie viele ihrer Generation mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens beschäftigt. Ich wünsche viel Spaß dabei.